Hallo und herzlich willkommen bei den Super Streaming Brothers. Ich bin der Martin und bei mir ist mein Bruder, der Lukas. Wir lieben alles, was mit Filmen, Serien und spannenden Geschichten zu tun hat. Zusammen wollen wir uns unterhalten und austauschen, was wir in unseren Recherchen herausgefunden haben. Und wir begeben uns auf die Suche nach den versteckten Easter Eggs. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
So, hallo und herzlich willkommen zu den Super Streaming Brothers. Wir haben mal wieder einen Film angeschaut und natürlich bei wir meine ich nicht nur mich, sondern auch den Lukas.
Guten Tag.
Genau, wir sind im zweiten Teil unserer Quentin Tarantino-Reihe. Mhm. Und genau, was gibt's Neues, Wichtiges?
Ich ziehe bald wieder um, aber sonst ist bei mir alles am Alten.
Ja, gut. Mhm. Ja, Kinder lernen und Co., was dazugehört.
Ja.
Arbeit ist berauschend. Gut.
Ja, okay.
Dann kommen wir zum Spaß der Woche.
Ja, ich habe ein kleines Spielchen mitgebracht.
Sehr schön.
Und zwar Gegenteil.
Ja, okay.
Ich nenne dir einen Film, das gegenteilige Filmtitel. Mhm. Und du musst mir den Film dazu sagen.
Okay. Okay.
Also fangen wir an. 3.
Minus 3. Hä? Das Gegenteil von 3. Also, ich fange jetzt einfach mal an mit 7.
Nein, weil 7 ist ja, also würde ja keinen Sinn machen.
3. Muss ich das Englisch aussprechen? Nein. 3.
Also die alle sind alle auf Deutsch übersetzt. Die gegenteiligen Filmtitel.
Minus 3.
Das ist Deutsch. Also der... offensichtlich ist es ja eine Zahl, die wir suchen, oder nicht?
Das habe ich verstanden, ja. Und Das Gegenteil von 3 ist minus 3.
Ja, aber nein. In welchem Film kommt denn noch eine 3 vor?
Ja, in jedem Teil 3 Film.
Nein.
Okay. Ich dachte, das ist einfach. Okay, warte mal. Also, 3 und ich brauche das Gegenteil. Aber das heißt ja nur 3. Das ist der ganze Titel dann.
Der, den so wie ich ihn übersetzt habe, ja.
Und es ist nicht irgendwie 3-3, nein.
Nein.
Und das Gegenteil von 3.
In einem anderen Sinne gesagt. Also das Gegenteil von 3 ist minus 3, das ist mir auch bewusst.
Ja?
Ja.
Ich erwarte jetzt von euch, die das alles hier anhören, schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt, was die Erlösung ist. Jetzt.
Okay. Es ist ein Film, den wir sehr mögen.
Aber stopp, meinst du dann 300?
Genau. 300 ist der Film.
Okay. Ich muss ein bisschen mehr out of the box denken.
Weil zum Beispiel für mich wäre das Gegenteil von 007, 700. Verstehst du?
Ja, ich verstehe es.
Okay. Das nächste ist Hassnachrichten aus Washington.
Liebesbriefe aus Moskau.
Grüße.
Liebesgrüße aus Moskau, ja.
Der helle Knappe.
Black Knight. Warte mal, stopp. Dark Knight.
Die fehlerhafte Frau.
Perfect Woman? Pretty Woman? Nee. Aber wenn man stoppt, fehlerhaft. Topfrau.
Fehlerhafte Frau ist der
Ach so, Team. Scheiße. Top Guy. Na was? Warte mal. Perfect Man? Kenn ich nicht. Warte mal, also. Wir suchen also Mann. Und dann ist fehlerhaft, ist er dann perfekt.
Es gibt nicht, also nur weil fehlerhaft dasteht, ist nicht immer nur eine.
Ja, das weiß ich.
Nicht, also es gibt mehrere Gegenteile.
Ja. Right man.
Also man ist ja schon mal richtig.
Ist doch ja. Ah, jetzt. Superman.
Richtig. Republik der Hölle.
Tyrannei des Himmels? Königreich des Himmel? Königreich der Himmel?
Ja,
okay.
Evas Birnen.
Adams Apfel?
Ist ein der Film heißt Adams Apfel, aber ja.
Ah, okay.
Lebe schnell.
Er stirbt langsam.
Und zum Schluss der Feuerkönig.
Wasserprinz? Wasserkönigin? Feuer. Feuer ist Gegenteil des Wasser. So.
Mhm.
Und König. Was? Feuerkönig.
Mhm.
Es ist Wasserkönigin.
Mm-mm.
Wasserprinzessin.
Mm-mm.
Wasserprinz.
Warum Wasser?
Ja, weil das Gegenteil von Feuer Wasser ist. Rauch. Rauch.
Rauch ist nicht das Gegenteil von Feuer.
Pflanze.
Nein.
Erde.
Wasser ist schon in der richtigen Richtung.
Ach so, warte mal, du meinst Eiskönigin.
Anderer Agrarzustand.
Ach, Aggregatzustand. Eiskönigin.
Ja, genau.
Schneekönigin hätte auch gepasst.
Ja, aber der Film heißt Eiskönigin.
Ich weiß, ja. Sehr schön.
Gut, genau. Wir besprechen, wie schon gesagt, heute Pulp Fiction. Diesen kannst
du. Haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt. Aber sie haben es gelesen. Ja, ist okay, alles gut. Mach weiter.
Ja. Diesen kann man auf Prime Video Filmlegenden Channel anschauen. Er hat ein FSK von 16. Er wurde produziert in den Vereinigten Staaten. Ist, sein Genre ist Gangster, Psycho-Thriller, Raub, Kriminalität, Thriller.
Mhm.
Er ist 1994 erschienen, hat eine Laufzeit von 154 Minuten, eine IMDb-Bewertung von
8,8. Auch gut.
Er ist der Gewinner des besten Originaldrehbuchs. Er wurde nominiert für, also das ist auch sein einziger Oscar-Gewinn, Gewinner bestes Originaldrehbuch. Dann, das Problem ist, er wurde da in dem Jahr ziemlich von Forrest Gump ausgestochen, weil der auch im gleichen Jahr erschienen ist.
Okay.
Deswegen Nominierung für beste Hauptdarsteller hat John Travolta eine Nominierung bekommen, hat halt Tom Hanks gewonnen für Forrest Gump.
Okay.
Dann bester Nebendarsteller hat Samuel L. Jackson eine bekommen, Ed Wood aus Martin Land, Martin, warte, der Film heißt Ed Wood und genau, als Martin Landau hat den, ne, Martin Landau hat ihn gewonnen, genau. Mhm. Dann beste Nebendarstellerin Uma Thurman hat eine Nominierung bekommen. Da hat aber Diane West in Bullets Over Broadway gewonnen. Dann Robert Zemeckis für Forrest Gump hat gewonnen. Bester Regie, da war er noch nominiert. Bester Schnitt dabei nominiert, hat auch Forrest Gump gewonnen. Und bester Film hat auch Forrest Gump gewonnen. Ja. Genau, wie hoch schätzt du denn die Produktionskosten?
3 Millionen. Nein, 2. Ich war letztens zu hoch.
Er hat 8 Millionen gekostet.
8
Millionen? Ja.
Wahrscheinlich für die Musik, richtig?
Warte. Right. Ah, okay. Genau. Was schätzt du denn, wie hoch das Einspielergebnis war? Oder ist?
40.
213 Millionen.
Wow.
Sein größter Konkurrent, der kam auch am gleichen Tag raus, war Shawshank Redemption.
Mhm.
Mit 28 Millionen US-Dollar. Mit 213 Millionen war eher Pulp Fiction auf Platz 10. Was denkst du denn?
Das war 94, oder?
94 sind die drei besten Filme nach Einspielergebnis.
Hier sind Disney-Filme dabei.
Ja.
Aladdin?
Hatten wir beim letzten Film.
Dann ist es entweder Ariel oder vielleicht auch Schön und das Biest.
Nein.
Beide nicht.
Nein. Schade.
Ah, was ist denn da noch aus dieser klassischen Zeit? König der Löwen ist, glaube ich, später. Oder ist es König der Löwen?
Nein. Ist das eine Antwort?
Ich weiß, ja, es ist kann... König der Löwen.
Ja, richtig.
Sag doch ja.
Na?
Okay. Keine Ahnung, was ist 94? Ist es ein Blade vielleicht dabei? Aber es ist dann nicht, der ist zu niedrig. Blade?
Nein. Es ist einer...
Ein, wie heißt denn der?
Dem
ein 007?
Nein, wir haben über den Film gerade gesprochen schon, kurz.
Einer von denen, ich erwähnt habe.
Den, über den ich erwähnt habe?
Ach so, Shawshank Redemption.
Nein, der Charakter, der ist auf 51 mit 28 Millionen US-Dollar.
Stimmt, hat er gar nicht. Ja, ja.
Der so viele Oscar-Nominierungen hat.
Ach so, ja, Forrest Gump.
Genau, mit 329 Millionen König der Löwen ist auf Platz 1 mit 771 Millionen. Und auf Platz 3, den kenne ich glaube ich selber gar nicht, ist ein Film mit Arnold Schwarzenegger. Jamie Lee Curtis.
Ah, ist es das, wo er in dieser Gegenwelt ist?
Der spielt sogar... der ist sogar von Dings gemacht, von James Cameron. Ich glaube, den kennst du auch nicht. True Lies.
Nee. Oder ist es das mit dem, wo er...
Er spielt einen Agenten und führt ein Doppelleben.
Nee, das ist nicht der. Okay.
Omega-Sektor. Okay. Genau. ja, der hat 146 Millionen US-Dollar eingespielt.
Mhm.
Genau, Thema, Motto des Films sind Zufall und Schicksal, Moral in einer unmoralischen Welt, Erlösung und zweite Chance und was macht einen Menschen gut oder böse? Wir haben einmal die Wallace Gang, bestehend aus Marcellus Wallace selber, gespielt von Ving Rhames.
Mhm.
Dann Mia Wallace, den Ving Rhames kennen wir vielleicht noch aus Mission Impossible, als der Computer-Guy. Von Ethan Hunt. Hast du schon mal ein bisschen
Pushen? Nein. Das ist auch so eine Reihe. Wow.
Okay. Dann haben wir Mia Wallace gespielt von Uma Thurman. Kennt man vielleicht aus Kill Bill.
Mhm.
Dann haben wir Vincent Vega, John Travolta.
Ja.
Kleiner Fun Fact dazu: Wir hatten ja im letzten Film schon einen Vic Vega oder einen Vincent Vega.
Mhm.
Und dieser sollte eigentlich auch hier wieder mitspielen. Der Michael Madsen, Mr. Blonde, sollte eigentlich auch wieder hier den spielen. Aber entweder ist er verstorben schon oder es gab... Nee, genau, er konnte nicht, weil er einen anderen Film gedreht hat.
Ah,
genau. Okay. Ja, dann haben wir noch Marvin, gespielt von Phil Lamar, der Drogenhändler. Genau. Dann haben wir der Boxer und seine Geliebte.
Mhm.
Das ist einmal Bitch Coolidge, gespielt von Bruce Willis. Stirb langsam, zum Beispiel.
Ja, aber hast du jetzt nicht zwei unterschlagen von dem Marcellus
Wallace? Ach ja, Jules Winfield, sorry, ja, genau.
Also den
Samuel L. Jackson, genau.
Ja, und den Reiniger.
Nee, der gehört nicht zur Gang.
Aber der hat ihn doch angerufen.
Der gehört nicht zur Gang.
Okay,
dann also, wenn der gehört nicht zur Gang.
Okay, er ist Freiberufler, ich hab's verstanden.
Ja, so. Dann haben wir Fabienne, die Dame, die Frau von Butch,
ja.
Maria de Medeiros.
Mhm.
Und dann haben wir noch Christopher Walken, spielt Captain Coons, den besten Freund von dem Vater von Butch Coolidge. Genau, dann haben wir einmal die zwei Räuber noch, Pumpkin oder Ringo, gespielt von Tim Roth wieder. Dann Honey Bunny. Oder Yolanda.
Ja.
Gespielt von Amanda Plummer. Und dann noch Nebencharaktere wie zum Beispiel Winston Wolf, gespielt von Harvey Keitel. Jimmy, Quentin Tarantino selber wieder.
Ja.
Lance, Eric Stoltz. Maynard, Duane Whittaker. Das ist der Verkäufer.
Der Drogenverkäufer.
Richtig, genau, ja. Nee, das ist Lance. Maynard. Weiß ich nicht mehr. Ja, genau. Wer ist nochmal Maynard? Ah, das ist der im Dings, der im Geschäft.
Oh, der.
Der. Und dann haben wir noch Peter Greeny, der Polizist.
Ah, ja.
Okay. Der spielt Seth. Genau. Dann, wie schon erwähnt, Quentin Tarantinos zweiter Film.
Mhm.
Es ist sein Meisterstück. Okay. Er bricht mit klassischen Erzählstrukturen.
Auf jeden Fall.
Und er vertraut eher auf Dialoge, Figuren und die Atmosphäre.
Er hat sich hingesetzt und gesagt, ich möchte einen Film drehen, den es vorher so noch nie gegeben hat und danach auch noch nie mehr geben wird.
Ja.
Und er wurde mit Erfolg belohnt.
Mhm. Genau. Dann haben wir Andrei Sekula wieder an der Kamera. Es ist wieder ruhig, oft statisch und mit langen Einstellungen. Es sind ikonische Close-Ups, lange Dialogszenen ohne Schnitte. Die Kamera dient weniger der Action als der Charakterzeichnung. Der Style ist, es ist ein purer Tarantino-Film. Es ist der Tarantino-Film. Du siehst auch wieder Anzüge, Neonlichter, Diners, Retro-Ästhetik, überall, das ist halt, was der Tarantino so liebt. In den 80ern und 90ern.
Ja.
Genau.
Beste Dates von heute.
Genau, es ist ein Mix aus Gangsterfilm, Comic, Popkultur und Zitaten.
Ja.
Die Besonderheit ist, er ist nicht chronologisch erzählt. Mehrere scheinbar unabhängige Geschichten, die sich überschneiden irgendwann.
Wenn du es jetzt schon sagst, nicht chronologisch. Ich habe eine kleine Allegorie zum letzten Film. Der letzte Film, da wurde uns ein Film präsentiert in der Form eines Donuts. Denn der Mittelpunkt des Films war nicht da.
Der Überfall.
Genau. Dieses Mal haben wir dieses Mal haben wir eine Pizza vier Jahreszeiten.
Okay.
Und zwar essen wir diese Pizza, weil vier Jahreszeiten hat ja immer vier verschiedene Sachen. Ja. Und wir haben 8 Stücke. Mhm. Und wir essen von jedem Stück, jeder Art, gemischt nacheinander, mhm, aber nie 2 hintereinander.
Ist richtig, ja?
Ja.
Ja. Genau.
Mache ich jetzt, glaube ich, bei jedem Tarantino einen Gebäckvergleich.
Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben Quentin Tarantino, der wieder das Drehbuch schreibt mit Roger Avery. Es lebt von Alltagsdialogen mit philosophischem Unterton. Frage?
Sehr viel gelungenere Alltagsdialoge.
Okay, ich habe, ja. Mhm. Scheinbar
ist aber was Positives.
Ja, aber wie gesagt, hätten die sich letzte Woche über den scheiß Cheeseburger unterhalten, hättest du es abgefeiert, als wäre es, keine Ahnung, eine Nobelpreisrede.
Erstens wissen wir es noch nicht, aber ja, du hast recht.
Scheinbar belanglose Gespräche mit großer Bedeutung und starken, klar unterscheidbaren Charakteren. Soundtrack ist Surfrock, Soul, Funk. Es ist eher keine klassische Filmmusik, es sind eher Filmlieder, also Lieder von verschiedenen Bands.
Es ist ein bunt rausgesucht. Es ist vergleichbar wie bei Guardians of the Galaxy. Es ist halt ein bunter, genau, Soundtrack. Ja. Der dafür ausgesucht wurde, nur dass halt bei Guardians halt auf eine spezielle, ja, Jahreszeit geachtet wurde. Oder Jahreszahl.
Ja, genau. Und Produzenten sind dann wieder, ja, Lawrence Bender und A Band Apart. Und Miramax hat so ein bisschen mitgewirkt.
Mhm.
Genau. Ja.
Gut. Wir beginnen diesen Film mit einer Erklärung, was denn überhaupt erstmal Pulp bedeutet. Und zwar in der Regel erst einmal eine weiche, feuchte, formlose Masse.
Mhm.
Oder ein Magazin oder ein Buch, das auf einem
das einen reißerischen Inhalt hat und auf einem rauen Papier gedruckt wurde. Mhm. Dann befinden wir uns direkt in der ersten Szene und sehen ein Pärchen beim Frühstücken.
Ja, genau.
Würde ich jetzt mal sagen. Irgendwie sowas. Irgendwie so, keine Ahnung. Morgens 9:30 in wo auch immer es spielt. Wahrscheinlich Los Angeles oder sowas.
Genau, ja.
Irgendwo in der Gegend. Und die beiden...
Ja, LA. LA.
Ja, genau. Und die beiden reden halt darüber, auch man findet relativ schnell raus, dass sie Kriminelle sind.
Ja.
Und dass sie entsprechende Dinger drehen. Und der... Sie ist die Honey Bunny und er ist der Pumpkin.
Richtig.
Genau, nur dass man auch mal hier ein bisschen so versteht, wer da gerade dabei ist. Und seine Idee ist es, dann diesen Laden zu überfallen. Weil Banken sind ja unsicher und alles Mögliche und sie wollen auch keine, was waren das, Tankstellen, glaube ich, oder Supermärkte überfallen.
Irgendwie sowas, ja.
Weil sie wollen ja keine Chinesen da irgendwo, das ist dann zu doof. Und dort sind ja genug Leute und bei ihrem letzten Raub, wo sie gemacht haben, haben sie auch noch die Geldbörsen mitgenommen.
Ja.
Das hat ihnen scheinbar hat ihnen ähnlich viel eingebracht wie die Kasse selbst. Und wenn da schon viel in der Kasse drin ist, dann, wobei vielleicht dann auch eher abends das noch lukrativer ist, wenn das ganze Tagesgeschäft drin ist in der Kasse, außer nur das Wechselgeld.
Mhm.
Aber egal. Genau. Und daraufhin steigern sie sich so darauf hinein, dass sie sagen, das machen sie auch direkt gleich. Und er steigt dann auch auf den Tisch und möchte sozusagen direkt loslegen und diesen ausrauben. Während sie vorher in dem ganzen Gespräch relativ ruhig war, ab dem Moment, wo sie eine Knarre in der Hand hat, dreht sie ja komplett durch.
Ja, ist richtig.
Wobei sie vorher sogar noch gesagt hat, sie möchte keinen umbringen, das findet sie nicht gut. Und dann ihre erste Reaktion darauf ist, ich schieße euch alle nieder.
Naja.
Sehr spannend. Genau. Damit haben wir praktisch die erste Szene. Und wir landen auch direkt in der zweiten nach einem kleinen Vorspann, wo man einmal alle Leute sieht,
richtig,
die daran teilnehmen, an dem ganzen Stück. Und wir sehen den Samuel Jackson und den John Travolta. Jules
und was?
Jules und
Vincent Vega.
Ja, genau.
Oder John Travolta.
Genau. Sehen wir in dem Auto und wir erfahren, dass der Vincent in Amsterdam war.
Richtig.
Und dann erzählt er dort alles Mögliche, dass die dort einfach so alles zum Kiffen kaufen können und dass es da so Bars gibt, wo man alles holen kann. Und er erzählt dann auch, besser gesagt, er stellt die Frage ihm, wie man in Paris einen Viertelpfünder mit Käse nennt.
Genau.
Und weil sie ja kein metrisches System haben, was denn?
Ja, ich finde es halt witzig.
Ein Quarter Pounder.
Ein Quarter Pounder.
Ein Quarter Pounder mit Cheese.
Ja.
Sie nennen ihn Royal TS.
Nein, Royal mit Käse.
Ach, Royal mit Käse, genau. Mit Käse, genau.
Wie nennen Sie einen Quarter Pounder mit Käse? Royal mit Käse.
So, dann ist die Frage natürlich, wie nennen Sie denn dann überhaupt einen Cheeseburger? Oder nee, einen Big Mac?
Le Big Macke.
Le Big Macke. Ja, genau.
Big Mac, ja. Le Big Macke.
Finde ich gut.
Ja.
Und wie sie einen Whopper nennen, weiß er nicht, weil er war nicht bei Burger King. So. genau. Sie erzählen sich halt dann alles Mögliche und landen dann letztlich vor einem Haus, halten an und nehmen sich Pistolen aus dem Kofferraum.
Ja.
Die Idee war auch noch zu sagen, dass sie vielleicht Gewehre mitnehmen.
Ja.
Und dann gehen sie dabei hoch und reden halt dann auch über Marcellus Wallace. Sodass man so ein bisschen erfährt, dass er mit einer Schauspielerin verheiratet ist, dass er so ein bisschen scheinbar der Boss ist von der Gang.
Ja.
Und alles Mögliche. Die erfahren, glaube ich, auch, dass er farbig ist und alles Mögliche. Ich hatte schon Angst, man sieht ihn gar nicht. Ja. Das ist wie so beim letzten, so ein Donut ist, dass alles um den herum geht und dann sieht man ihn nie. Egal. Die gehen dann auch über den Aufzug hoch und labern halt die ganze Zeit. Auch, dass zum Beispiel jemand, dass jemand mit der Frau von dem Marcellus Wallace sich irgendwie getroffen hat und er dann plötzlich ihn irgendwo runtergeschmissen
Weil hat. Weil er die Füße massiert hat.
Richtig, die Füße massiert. Genau, die Füße massiert.
Und da wurde er vom Balkon geschmissen.
Genau. Und dann gibt es sozusagen eine langatmige Diskussion, wie wichtig oder was bedeutsam ist beim Füße massieren, wenn man das tut.
Ja. Und ob man es überhaupt tun darf.
Bei und ob man es tun darf. Ja. Und letztlich meint Samuel Jackson, dass er Füße massieren kann und bringt dann sogar bis zum Höhepunkt dadurch. Und er fragt dann ihn, ob er dann auch bei ihm mal die Füße massieren kann. Das Lustigste an der ganzen, finde ich eigentlich, dass sie den ganzen Gang runter rumlaufen und einfach reden, ganz normale Lautstärke. Dann kommen sie zur richtigen Tür und sagen, oh, ist noch nicht richtige Zeit. Dann laufen sie 5 Meter weiter in den nächsten Gang, bringen ihr Gespräch noch zu Ende und sagen, okay, 10 Sekunden später, jetzt ist es soweit. Okay, zurück und geht dann rein. Fand ich super. Sie befinden sich dann in einer relativ normalen Wohnung und finden dort einen Farbigen, der ihnen die Tür öffnet, einen, der auf dem Sofa liegt.
Das ist Marvin.
Okay. Ja. Und einen, der am Tisch sitzt. So. Genau. Die haben sich von
Big Kahuna.
Big Kahuna. Von Big Kahuna Burger geholt.
Richtig.
Und Samuel Jackson übernimmt so ein bisschen das Gespräch.
Ja.
Die sind alle sehr angespannt. Und Samuel Jackson nimmt sich dann den Burger und fragt, ob er mal probieren kann, weil er hatte da noch keinen. Und er nimmt den Burger und beißt ab. Er nimmt sich, glaube ich, auch einen Pommes und sowas. Mhm. Und dann nimmt er sich das Getränk. Ja. Und trinkt es dann bei hartem Augenkontakt fast komplett aus.
Ich glaube, es ist ein Milchshake.
Ist es ein Milchshake oder eine Cola?
Nee, Cola ist es.
Oder Sprite. Es ist Sprite.
Sprite?
Sprite.
Sprite, ja.
Genau. Die bleiben auch alle dort, wo sie sind. Sie bewegen sich auch nicht, weil sie wissen, es ist irgendwas nicht gut. Der andere ist dabei in der Küche und sucht nach einem Koffer. Der Farbige gibt ihnen dann auch direkt die Information, wo er ist. Und er findet die dann auch. Dann merkt man aber auch schon, wie nach und nach alles Mögliche eskaliert. Was ich ganz lustig fand, ist, es wird dann kurz der Koffer geöffnet. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was drinnen ist, aber aus dem Koffer heraus leuchtet es, als wäre es Gold.
Ja.
Das fand ich sehr spannend. Genau. Wir befinden uns so weit, dass es jetzt dann nach und nach eskaliert. Indem der Samuel Jackson eine Rede hält über Hesekiel, irgendeine Stelle, ich weiß nicht mehr genau welche, 25?
Hesekiel
13, irgendwie sowas.
Hesekiel 25, 17.
17, genau, so rum. Und sie ziehen die Waffen und bedrohen die drei. So. Er wird dann auch der eine, der am Tisch sitzt, in die Schulter geschossen. Und
soll ich es mal vorlesen?
Ja.
Der Pfad des gerechten Mannes ist auf allen Seiten durch die Ungerechtigkeiten der Selbstsüchtigen und die Tyrannei böser Männer gesäumt. Gesegnet sei der, der im Namen der Wohltätigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit führt. Denn er ist wahrlich der Hüter seines Bruders und der Erfinder verlorener Kinder. Und ich werde große Rache über dich üben mit zornigen Strafen, bis sie erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Rache über sie ausübe. Also er hat es stark verändert auf jeden Fall. Weil eigentlich steht da nur, ich werde große Rache an ihn üben mit zornigen Strafen, dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Rache an ihn ausübe.
Das kann natürlich dann sein, dass sie eine englische Version benutzen, King James oder sowas. Und das dann natürlich durch die Übersetzung dann ein bisschen, dass
es lip-synchron ist. Quentin Tarantino hat das umgeschrieben.
Ach so, hat er
umgeschrieben. Er hat dieselbe umgeschriebene Version. Also.
Ah, okay, okay, okay. Ja gut, er sagt ja auch, er hat es ja nicht richtig gelesen, sondern einfach auch nur erzählt bekommen. Also von dem her passt es ja dann auch so ein bisschen so hörensagenmäßig, ja, ja, dann weitererzählt. Dass der, der auf dem Sofa liegt, erschossen wird, habe ich gar nicht erst gecheckt, weil es erstens gab es kein Blut, hat mich komplett irritiert. Mhm. Und er hat einfach geschossen. Ich dachte, er schießt ihn jetzt einfach erstmal nur ins Bein oder sowas. Nee, aber der war dann gleich erstmal weg. Ja, ja. Es eskaliert so weit, dass er dann seinen Spruch halt aufsagt und ihn dann mehrmals abschießt. Und der Vincent schießt dann auch auf den Farbigen, oder?
Nee,
auf in den Rücken von dem anderen.
Ja.
Stimmt ja, genau. Kann ja gar nicht sein. Das, was ganz lustig ist, dieser Film ist eingeteilt. Also, wenn ich diesen Film in eine moderne Art übersetzen würde, wäre es für mich eine Miniserie. Weil es sind einzelne Szenen, so ein bisschen wie bei Love, Death and Robots, sie haben alle nichts miteinander zu tun, aber manchmal dann doch, aber hier halt natürlich noch mehr. Also, du verstehst, was ich meine?
Die haben alle was miteinander zu tun, ohne dass sie was miteinander zu tun haben.
Na, es ist wie, wenn du sagst, ich stelle jetzt...
Naja, aber ganz ehrlich.
Nein, aber es ist trotzdem wie eine Miniserie so ein bisschen.
Ja.
Weil es sind mehrere Sequenzen.
Die sind halt in einer Stadt und der eine macht halt da oben links was und der andere macht oben
das
rechts
wollte,
was.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Okay. Es ist wie, wenn du in der Stadt bist und du hast 5 Kameras aufgestellt, aber irgendwie haben alle was miteinander zu tun.
Ja, so wie Jon an der Mauer mit Daenerys in Essos.
Ja, genau. Aber halt so, weil halt dadurch, dass du halt so einzelne Teile hast, dann hat jeder seinen Titel,
ja,
und alles Mögliche, so ein bisschen miniserienmäßig. Ja. Was ja nicht schlecht ist. Ist ja gut. Wir befinden uns in einem Club und einer Bar, wo wir, wie heißt der? Bruce Willis. Wir sehen Bruce Willis wie...
Nahaufnahme, da ist eine der...
Genau, Nahaufnahme.
Man sieht nur, wie mit ihm gesprochen wird, mit Marcellus halt.
Richtig, und dann gibt es danach einen kleinen Zoom und dann sehen wir nur den Rücken von Marcellus Wallace. Ja. Und es geht praktisch darum, dass er einen Boxkampf verrichten soll und es ist sozusagen ein abgekartetes Spiel, ja, in der 5. Runde.
Also Butch soll ist er halt der Boxer.
Niedergehen, genau, er ist der Boxer. Genau. Er bekommt auch Geld dafür und alles Mögliche. Und dann kommen die anderen beiden rein, die ja gerade dieses die zwei Jungs da erledigt haben. Mit dem Koffer, ganz, ja, genau.
Nee, doch.
Doch, doch, Koffer? Die haben den Koffer dabei.
Ja, doch müsste er.
Und?
Oder? Nee, warte.
Nee, warte. Nee, sie haben keinen Koffer.
Genau, aber das ist davor. Das spielt jetzt, genau, jetzt chronologisch, jetzt sind sie, werden sie wahrscheinlich dann beauftragt, das Ding zu holen.
Richtig. Nein, aber sie tragen doch diese komische Kleidung.
Echt?
Ja.
Ja, dann ist es nach, ja, das stimmt, dann ist es schon,
ja. Das ist ja, ja das, was ich meine. Es ist so, ja, ein bisschen, weil dadurch, dass es so, man muss den Film nicht zweimal sehen, wenn man richtig aufpasst, kriegt man das dann schon hin. Wenn man da alles mal gesehen, ja, hat. Man kann ja natürlich auf Schlacht, ja, schauen. Darum geht es ja nicht. Genau, die beiden kommen nicht in den Anzügen, die sie in der vorherigen Szene tragen, dort an, sondern in kurzer Hose und irgendein Dulli-T-Shirt halt.
Ja.
Und sollen an der Bar warten, haben den Koffer dabei, um ihn zu übergeben. Und warten dann praktisch darauf, dass der Bruce Willis mit seinem Gespräch mit ihm fertig ist. Mhm. Und dann treffen sich auch kurz John Travolta und Bruce Willis und machen sich halt so ein bisschen gegenseitig an.
Ja.
Und Bruce Willis möchte dann noch Zigaretten kaufen. Das funktioniert nicht mit Karte. Ich weiß nicht, irgendein Problem gab es da, glaube ich. Gleich, dass er nicht... Genau, er hatte, glaube ich, kein Bargeld oder irgendwie sowas.
Er hatte nicht genug Bargeld, glaube ich.
Ja, genau.
So. Wie Problem?
Nee, ich...
Er hat ein Problem mit dem Dings gehabt. Mit dem John Travolta.
Ja, der hat ihn, habe ich ja gesagt.
Das haben sie nicht gemacht, ja.
Ja, aber er wollte dann noch Zigaretten kaufen und Streichhölzer und alles mögliche.
Ja.
Genau. So, dann befinden wir uns beim Drogendealer in der nächsten Szene. Und zwar ist John Travolta bei einem Drogendealer und der bietet ihm drei verschiedene Arten an. Mhm. Weil er ja jetzt halt aus Amsterdam kommt, ist er ja total up to date. Und er bietet ihm eins an und sagt, die anderen zwei sind okay, kann man super nehmen, kein Problem, aber das letzte ist High Class. So. Mhm. Das nimmt er sich dann auch mit. Wir sehen dabei dann auch kurz zwei andere, eine sehr gepierste, das ist die Freundin von dem Drogendealer und die andere ist halt irgend so eine Freundin von ihm.
Ja.
So. Genau. Und dann bekommt der John Travolta praktisch den Auftrag von Marcellus Wallace mit seiner Frau auszugehen, sie einfach auszuführen.
Ja.
Also nicht, dass irgendwas passieren soll, sondern halt einfach so ein bisschen, dass sie halt beschäftigt ist. So. Da sehen wir dann auch, nachdem er geht da so rein und da sehen wir ein Meme, das heute ja immer wieder gerne noch benutzt wird, wo er so reingeht und dann sich so umschaut.
Ja.
Das habe ich auch erkannt.
Mhm.
Er soll praktisch klingeln, reingehen, sich was zu trinken machen. Sie sitzt am Sicherheitsbildschirmen und beobachtet ihn dabei und spricht durch Lautsprecher rein. Ich habe schon gedacht, das wird jetzt, Tür ist zu und dann haben wir eine Saw-Geschichte. So ein bisschen.
Ja.
Man muss schon dazu sagen, das Cover des Films hilft gar nicht. Mehr sage ich nicht dazu.
Okay.
Für mich ist dieses Cover eine Irreführung. So ein bisschen.
Ja.
Ja. So. Er spricht dann auch mit ihr über die Lautsprecheranlage und alles Mögliche, holt sich einen Whisky und alles. Und sie zieht sich noch eine Line und wartet dann auf ihn und dann fahren sie zusammen in ein Restaurant.
Oh ja.
Und ich muss sagen, das ist ein sehr cooles Restaurant.
Oh nein.
Nein?
Überhaupt nicht. Also ich mag das überhaupt nicht. Also,
ich finde.
Also ich würde da jetzt nicht essen. Ich persönlich würde da jetzt nicht essen gehen. Das wäre mir alles, weiß
ich
nicht.
Also ich finde es erstmal lustig, dass sie vom Präsidenten
nicht mein Jahrzehnt
begrüßt werden.
Nixon oder so, oder?
Das ist Nixon. Das müsste Nixon sein, genau. Dann von einem kleinwüchsigen Pagen, der daneben steht. Fantastisch.
Mhm.
Vielleicht ist das Thema nicht so ganz, aber es hat mich sehr an Disneyland erinnert. Da gab es auch so ein ähnliches Café. Ja.
Mhm.
Das ist beim Übergang zu dem Studiopark in dieser großen Halle. Die war aber das letzte Mal, wo wir drin waren, glaube ich, in Renovierung.
Ja. Okay.
Genau. Und das Thema des Restaurants ist praktisch, dass man in alten Autos sitzen kann und dass verschiedene Leute Filmgeschichte und Co.
Naja, halt aus den 70ern, 80ern, eine berühmte Person halt.
Also es gibt
von Elvis.
Es gibt Zorro, es gibt Marilyn Monroe, es gibt Elvis, genau. Ja. Und dann noch ein paar andere, die wir halt nicht kennen, aber ist ja wurscht. Genau. Und sie hat sich ein Auto gemietet, wo sie, also nicht gemietet, halt ein Auto zum drin sitzen ausgesucht und reserviert, wo sie dann jetzt dann essen wollen. Sie geht dann auch noch vorher, also sie reden halt so ein bisschen über verschiedene Sachen.
Ja.
Er ist halt noch ein bisschen angespannt, weil er halt eben weiß, dass der Kerl aus dem Fenster geschmissen wurde und er nicht weiß, wie weit er jetzt hier gehen kann. sie bestellen sich dann Steaks.
Nein, er bestellt sich Steak.
Er bestellt sich Steak und sie bestellt sich Burger blutig.
Ja.
Genau. Und sie geht dann auch auf Toilette und kommt zurück mit der Aussage, sie liebt es, dass sie, wenn sie zurückkommt, dass das Essen dann schon dasteht.
Würde ich nie machen.
Wenn man bestellt hat.
Wenn ich mal sagen. Weiß ich nicht.
Gefährlich.
Ja.
Das könnte direkt kommen.
Ja, gut, das nicht, aber keine Ahnung, würde ich trotzdem nicht machen vorm Essen aufs Klo gehen. Also vorm Bestellen aufs Klo gehen, ja, aber wenn ich bestellt habe, dann nicht mehr aufs Klo gehen. Das ist dann irgendwie, weiß ich nicht.
Genau. Nachdem sie dann sozusagen gegessen haben, gibt es noch einen Tanzwettbewerb, an den sie teilnehmen möchte.
Und sie verlangt von ihm, dass er alles gibt. Warum sie sich die Schuhe dafür ausziehen, habe ich noch nicht ganz verstanden. Kann sein auch, dass es vom Tanz ist. Aber sie tanzen dann und ich kenne diese Bewegungen und weiß jetzt leider, wem ich zu verdanken habe, wenn ich sehe, dass solche Leute so tanzen.
Oh, ich glaube, ich weiß, welche Person du meinst, aber...
Ich weiß jetzt, ich meine keine direkte Person, sondern einfach nur, wenn Leute cringe sich in die Ecke stellen und tanzen, dann machen sie meistens genau das.
Ja, gut.
Und es ist für mich, also es ist jetzt nicht schön zuzuschauen, es ist für mich anstrengend. Es ist lustig, bis zu einem gewissen Punkt, weil sie halt dann auch so Augenkontakt haben und so.
Ja, ja.
Und diese Bewegungen, das ist einfach nur, ja... Oder es ist wie, wenn sie diese Nase zuhält und dann runtergeht. Es ist einfach nur... Weil diese Peace-Bewegung über die Augen... Es ist einfach nur cringe. Genau. Es ist eigentlich ein recht entspannter und schöner Abend. Sie kommen dann auch noch zurück zum Haus. Und er soll dann auch mit dort bleiben und reingehen und alles Mögliche. Sie macht dann auch noch Musik an.
Mhm.
Und dann zieht sie sich aber wieder eine Line. Und allerdings ist es dann viel zu heftig für sie. Und deswegen nimmt er sie dann mit zum Drogendealer, weil da ja scheinbar irgendwas reingepanscht wurde oder so. Oder es einfach nicht richtig dosiert ist.
Überdosis.
Genau. Und es ist natürlich total panisch. Er fährt sogar mit dem Auto, als er dort ankommt, ins Haus fast rein. Und oh, ja. Hat irgendwas kaputt gefahren.
Ja.
Und natürlich sind halt auch noch die Freundin da und auch noch die Freundin von der Freundin.
Mhm.
Und dann holen sie sich eine Adrenalinspritze und diskutieren jetzt, wie sie es dann machen, wie sie das schaffen und machen und tun. Machen auch noch einen Punkt irgendwo. Er sagt, er fühlt sogar noch, wo das Herz ist, indem er da irgendwo rumdrückt.
Ja, ja.
Welche hochmedizinische Ausbildung er hat, weiß ich nicht. Weil, um das durchzuführen, brauchen sie schon ganz schön lang. Sie stecken dann einfach eiskaltes rein und dann steckt die Nadel da ewig drin und sie wacht auf.
Ja, ist gut, ne?
Und ist halt komplett blutverschmiert, komplett kaputt, fertig und so kommen die nach Hause. Also sie kommt nach Hause und er ist natürlich richtig fertig, weil er jetzt Angst hat, dass egal was jetzt passiert, er jetzt irgendwann aus dem Fenster geschmissen wird. Aber beide machen den Deal, dass niemand was Wallace erzählt, damit sie nicht beide dann glauben müssen, sozusagen.
Ja.
So. Dann sehen wir eine Szene, ganz kurz. Es ist ein Rückblick.
Oh, der Rückblick.
Und zwar sehen wir einen kleinen Jungen mit einer Taschenuhr und
Christopher Walken kommt reingespielt.
Christopher Walken kommt, genau. Captain der Coons. Ist ein Captain der Marine, ein
Army.
Der Army oder sowas?
Marine, keine Ahnung, ist ja egal.
Es könnte Marine sein.
Blau.
Und er gibt ihm eine Uhr, weil nämlich er mit seinem Vater gefangen war.
In Vietnam.
Im Vietnamkrieg und
ja.
Dort einiges durchgemacht haben und er sozusagen deswegen dafür diese Aufgabe übernimmt, ihm diese Uhr zu bringen. Weil er hatte diese Uhr, der Vater, und hat sie einige Jahre bei sich in seinem Arsch aufbewahrt und damit war es die Aufgabe von ihm, sie dann auch dort in seinem eigenen zu bewahren, ja. Dass sie dann wieder glücklich zurückkommen kann. So. Und wir stellen dann, müsste dann eigentlich direkt danach, genau, müssten wir dann feststellen, dass Bruce Willis dieser Sohn, also dieser Junge ist, dann in der Zukunft, also ja. Mittelfall, der Zukunft dieses Films. Der
das kommt. Ist einfach Bruce Willis in Jung.
Sag also ich ja.
Butch
ja.
In Jung, ja.
Genau. Und wir sind jetzt dann auch bei diesem Boxkampf. Allerdings lief das ein bisschen nicht so wie geplant, denn die Idee war ja, dass er in der fünften Runde K.O. geht. Richtig. Und er hat einfach den anderen Boxer, keine Ahnung, irgendwann direkt einfach umgebracht im Boxring.
Ja, also er wollte ihn nicht.
Ja, er wollte jetzt nicht umgehen, wahrscheinlich.
Knockout gemacht.
Knockout, aber er war doch etwas zu heftig.
Ja.
Und deswegen haut er dann auch von dort ab. Wir erfahren dann aber auch, dass er scheinbar das vorher auch geplant hat, nicht zu verlieren, denn er hat darauf gesetzt,
dass er gewinnt,
weil auch andere festgestellt haben, dass das gezinkt ist, der Kampf, und deswegen die Quoten darauf, dass er gewinnt, sehr hoch waren.
Ja, also, ja, genau.
Genau.
Ja.
Das, und der hat ja auch Geld vorher gekriegt, wahrscheinlich auch sogar, dass er dann das Ganze drauf gesetzt hat.
Ja.
So. Dann kommt er bei seiner Freundin zu Hause an. Ich denke mal, es ist ein Motel.
Ja.
Weil er muss ja dann irgendwann nochmal nach Hause gehen. In dem Motel schlafen sie dann miteinander und am nächsten Morgen ist ihr Plan abzuhauen.
Richtig.
Genau. Sie hat schon vorher alles gepackt. Das war ihre Aufgabe, damit sie nicht nochmal nach Hause müssen. Das Problem ist nur, sie hat leider die Uhr vergessen. Und deswegen, weil es das Letzte ist, was er von seinem Vater hat, ist sie ihm auch sehr wichtig.
Ja.
Und er wird dann auch sauer und wirft halt Sachen durch die Gegend. Ich glaube, sogar einen Fernseher oder sowas.
Ja.
Ist halt ein Boxer, was soll man machen. Und deswegen ist es jetzt seine Idee zu sagen, okay, gut, ich gehe jetzt nochmal nach Hause. Ich muss dieses Risiko eingehen, weil er denkt, dass da auf jeden Fall jemand auf ihn warten könnte.
Was sagt er dann? Zitate. Er sagt ja irgendwas, bin zurück.
Nee, die wollen ja mit dem Zug fahren.
Nein, ich bin schneller zurück, als du Dings sagen kannst. Warte. Ah, genau. Ich bin zurück, bevor du Blaubeerkuchen sagen kannst. Dann sagt sie Blaubeerkuchen. Oder dann vielleicht nicht ganz so schnell, aber ziemlich schnell.
Er kommt bei sich zu Hause an, nimmt seinen Schlüssel, steckt ihn ganz langsam rein, öffnet ganz leise die Tür, geht auch rein, schaut sich auch erstmal kurz um, geht ins Schlafzimmer, holt sich die Uhr und landet in der Küche. Und da er nicht gefrühstückt hat, weil sie ja jetzt frühstücken gehen kann.
Anscheinend ist auch keiner da.
Ja, er hat sich umgeschaut.
Genau, genau.
So. Macht er sich erstmal ein paar Toasties in den Toaster. Allerdings stellt er dann fest, dass auf seiner Küchenzeile ein Maschinengewehr liegt.
Ein MP, ui.
Daraufhin denkt er sich natürlich, ja, dann nehme ich das doch mal lieber in die Hand und guck mal, was passiert. Er läuft durch die Wohnung und wir stellen fest... Nee,
er läuft nicht durch die Wohnung.
Natürlich.
Er bleibt in der Küche stehen.
Ah, das kann sein, ja.
Nee, er bleibt nur in der Küche stehen.
Er bleibt in der Küche stehen. Dann öffnet sich die Badtür.
Er hört die Klospülung.
Die Klospülung. Es wird die Badtür geöffnet und dort steht Vincent,
ja,
den wir jetzt kennen, der dann auch direkt niedergeschossen wird von ihm.
Nach 30 Sekunden Mexican Standoff.
Ja.
Angucken, was passiert jetzt.
Deswegen war ich jetzt irritiert, dass er nominiert war für den Hauptdarsteller des Films. Weil es ist für mich ein Film, der keinen eindeutigen Hauptdarsteller hat.
Ja gut, aber...
Ich würde für diesen Film vielleicht 3 als Hauptdarsteller, aber Samuel Jackson war jetzt dann auch eher Nebendarsteller nominiert. Das ist auch nur eine Nominierungsgeschichte, kann sein.
Ja, das 100
Pro. Also für mich wären Vincent, Bruce Willis und Samuel Jackson vielleicht
die Hauptdarsteller. Walter war halt zu dem Zeitpunkt der größte von den 3.
Das kann natürlich sein. Das kann
deswegen
natürlich sein.
Die dann halt, die gesagt haben, jo.
Also jetzt nur von Screentime und von Wichtigkeit in der Story wären es für mich die 3.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja, klar. Genau. Genau. Er hat ihn niedergeschossen. Daraufhin schaut er sich natürlich auch um, ob jetzt dann außen ihn jemand mitgekriegt hat. Er macht sogar noch das Gewehr sauber, bevor er geht.
Mit seinem Finger, von seinem Fingerabdrücken, ja.
Genau. Wie gut das funktioniert, einfach nur mit dem Handtuch drüber zu wischen. Und was die Schmauchspuren auf seiner Kleidung sagen, aber wir sehen ja auch in der 94. Ja, ja, doch, 94 ist eigentlich da wahrscheinlich schon ein bisschen ganz gut. Besser wie 70er oder sowas.
Ja.
Er hat auch sein Auto nicht direkt vor der Haustür geparkt, sondern ein bisschen weiter, dass er erstmal über den Zaun drüber klettern muss und so.
Ja.
Also gar nicht mal so dumm, der Kerl. Und er fährt dann ganz normal, ruhig und entspannt, jetzt nicht hektisch. Damit er auch.
Er fährt jetzt nach Hause.
Der will seine Freundin jetzt halt holen.
Genau.
Genau. So. Er steht an einer Ampel.
Naja, weil er auch denkt, dass er es geschafft hat.
Genau, steht an einer Ampel, aber da taucht jemand plötzlich auf. Nämlich Marcellus Wallace,
der dann natürlich auch auf ihn zurennt. Mhm. Er fährt ihn praktisch nieder, fährt dann weiter, fährt in ein anderes Auto und dann ist erstmal alles schwarz.
Ja.
So. Marcellus liegt am Boden, wacht langsam auf. Er ist umringt von Leuten, die sagen, ob es ihm gut geht, die helfen ihm auf und alles Mögliche. Dann sieht er und kriegt die Information. Ich glaube, er hat ja nicht sogar einen Blumenstrauß in der Hand oder irgendwie sowas.
Donuts
hat er. Donuts hat er, okay. Und schaut auf, sieht das Auto dann von ihm, wo er blutend drin sitzt. Hm. Zieht seine Knarre und schießt dann auf das Auto und alle rennen natürlich weg. Die, die Bruce Willis zur Hilfe gekommen sind, wird eine davon von den Kugeln getroffen und niedergeschossen. Er kann allerdings abhauen, ist aber komplett blutverschmiert.
Ja.
Er hat auch irgendeine Verwetzung am Bein natürlich von dem Ganzen.
Ja, das ist der Schuss.
Nee, eine Frau wird getroffen.
Stimmt, ja, ja.
Er kriegt keinen Schuss.
Stimmt, ab. Ja.
Und er kann flüchten bis zu einem, sagen wir mal...
Ramschladen.
Ja, so wie heißen die... Pfandleihe oder sowas, hätte ich jetzt gesagt.
Ja.
So. Dort kann er Marcellus Wallace aufgreifen, ihm die Pistole abnehmen und schlägt ihn erst einmal nieder, bis er nicht mehr wach ist. Also bis er nicht mehr bewusstlos ist. Ja. Dass er bewusstlos ist.
Ja.
So. Dann hat er die Pistole, aber der Besitzer des Ladens hat dann ein Gewehr. Und er wird dann auch, wird er nicht auch ausgenockt? Ich glaube.
Der Bruce Willis wird dann auch...
Genau.
Oder halt gefesselt auf jeden Fall.
Genau. Die beiden erwachen dann unten im Keller, blutverschmiert. Ja, doch, er wird ausgenommen. Indem sie von einer Wasserspritzpistole, naja, von Wasser halt aufgeweckt werden. Sie haben so, ich weiß gar nicht, wie die heißen, solche Bälle im Mund, die hinten mit so einem Lederding an den Kopf gebunden sind, dass sie nicht reden können. Sind an Stühlen gefesselt und dann sagt halt der Ladenbesitzer, dass sie jetzt darauf warten, dass Seth kommt.
Seth.
So. Seth ist ein Polizist.
Mhm.
Und alleine schon der Keller lässt nichts Gutes auf sich heißen.
Mhm.
So. Es hätte vieles sein können, aber die Idee ist, dass die beiden sozusagen Leute, die da irgendwie reinkommen, vergewaltigen.
Mhm.
So. Das Spannende an der Geschichte ist, sie haben einen Dauermieter unten im Keller. Und zwar einen komplett in Leder gekleideten,
ja.
Ich weiß es nicht, Gollum-Verschnitt, der als Hund in einer Kiste wohnt.
Ja.
Der Marcellus Wallace ist eigentlich komplett panisch.
Mm.
Hat eigentlich gar keinen Bock auf das Ganze. Und ist dann aber auch leider derjenige, der ausgewählt wird, in das Nachbarzimmer zu gehen. Mhm. Beide gehen auch rüber. Der Gollum-Wachhund bleibt dann aber zurück und soll auf Bruce Willis aufpassen. Der allerdings kann sich natürlich befreien.
Ja.
Und schafft es, den Wachhund direkt zu erdrosseln, weil er an die Decke gefesselt ist.
Richtig, ja.
Stößt irgendwas nieder und dadurch ist er halt dann tot.
Ja.
Man könnte jetzt denken, Bruce Willis haut ab und sagt sich, ist mir scheißegal, was jetzt mit ihm passiert. Man hört auch die Schreie von ihm und alles Mögliche. Aber er geht in den Laden, schaut sich um und nimmt dann ein Samurai-Schwert und geht erst einmal runter wieder in den Keller.
Mhm.
Er hat vorher auch nochmal überlegt, ob er jetzt einen Hammer nimmt nicht oder alles mögliche andere.
Baseballschläger
hat er auch, genau.
Ja.
Dass er das Samurai-Schwert nimmt, finde ich dann ganz lustig.
Mhm.
Er hat das Samurai-Schwert und tut den Ladenbesitzer erst einmal von oben bis unten aufschlitzen. Und dann hat er ja noch den Polizisten übrig. Und befreit Marcellus Wallace, der holt sich die Schrotflinte und schießt ihn erst einmal ins Bein.
Ja.
Und er möchte dann natürlich den Polizisten, dadurch, dass er schon ein bisschen was getan hat mit ihm, so quälen, dass er es nie wieder vergessen wird.
Hm.
Und halt auch, dass es sehr schmerzhaft wird für ihn, dass er nicht ewig wach leben mehr wird, aber es soll auf jeden Fall bleibende Schäden bei ihm hinterlassen.
Auf jeden Fall.
So. Der Deal der beiden ist, weil er ja sozusagen den Marcellus Wallace
hintergangen hat, dass sie quitt sind, weil er zurückgekommen ist und ihn gerettet hat.
Ja.
Aber seine Bedingung ist, dass er geht, nie wieder zurückkommt und auch kein Wort darüber verliert, was da passiert ist. Daraufhin ist eigentlich diese gefährliche Situation für
die Geschichte,
eigentlich zu Ende. Er fährt dann jetzt nach Hause, hat den Motorrad von dem Set mitgenommen, schnappt sich seine Freundin und sie reiten in den Sonnenuntergang.
Richtig.
Hier hätte der Film zu Ende sein können. Ist aber nicht, weil wir die anderen beiden gerne wiedersehen wollen.
Oh ja.
Und wir ja immer noch nicht wissen, was zum Fuck hat die erste Szene mit dem ganzen Film zu tun. Aber da kommen wir jetzt hin. Nämlich befinden wir uns wieder nach der wundervollen Burger-Diskussionsrede und dem ersten Attentat auf die drei, die was geklaut haben, oder die zwei, je nachdem wie viele, und stellen fest, dass es noch einen vierten im Bunde gibt, besser gesagt der eine, vielleicht gehört dem nur die Wohnung oder so, und die verstecken sich da bei dem, keine Ahnung,
ja.
wer da genau wozu wie zugehört. Und wir stellen fest, wir sehen praktisch die Szene nochmal.
Nee, also die drei Weißen, ich glaube, also der Typ.
Die drei Weißen, und ich denke, das ist vielleicht die Wohnung von Farbigen oder so.
Nee, nee, der gehört ja zur Gang von Marcellus. Das ist ja
der Farbige.
Ja.
Ah, okay.
Ja,
okay.
Und die drei haben den Marcellus halt verarscht oder mit dem Koffer abgezogen, irgendwie sowas.
Ja, okay. Ja. So, die anderen beiden sind aber jetzt nicht so gut gelaunt, weil der Farbige vergessen hat, den
mitzuteilen. Was macht, was macht denn der Dritte?
Der kommt mit der Pistole raus und will auf die schießen.
Er schießt.
Ja, jetzt komm ich doch noch hin.
Ja, okay, weil du jetzt schon mit dem Nachdings
anfängst. Ja, ja, so. Der hat sich im Badezimmer versteckt. So, der kommt raus, hat eine geladene Pistole und schießt auf die zwei.
Ja.
Das ganze Magazin leer. Man könnte jetzt denken, die beiden sind tot.
Nee.
Sind sie aber nicht. Denn Gott kam vom Himmel, hat seine Hand gereicht und gesagt, heute nicht.
Oh ja.
Und alle Pistolkugeln landen hinten an der Wand.
Also wirklich durch,
aber nicht durch. Und die sind 5 Meter voneinander entfernt.
Ja, ja.
Also, so schlecht.
Nee, nicht einmal keine 5 Meter.
Das ist 3 Meter, 4 Meter.
Da ist die Tür und
ja, hier wir stehen hier. Sie, ja. Also, wer so schlecht zielt, ist der
Anti-Robin Hood. Nein, du hast dich, also, das sind die zwei.
Die stehen direkt
der nebeneinander. Der steht hier.
Ja.
Und der schießt ja nicht rechts und links vorbei, sondern der schießt, wenn man... Auf sie drauf, aber
ja,
die gehen durch sie durch, sozusagen.
Ja.
Ohne, dass sie durch sie durchgehen.
Ja, ich weiß. Okay. Er schießt einfach scheiße.
Der schießt nicht scheiße. Wenn du auf die Einluchtschüsse mehr...
Wir sind neben denen.
Nein, nicht neben denen. Doch. Genau hinter denen. Das ist ja das Witzige. Das ist ja das Witzige an dieser Sache, an dieser Situation, dass wenn sie sich umdrehen, genau hinter ihnen die Einschusslöcher sind.
Ja. Ja, schon.
Schau.
Ich verstehe es ja. Ich verstehe es ja, aber es ist halt einfach... Entweder glaubst du an ein Wunder oder an schlechtes Zielen. So, ganz einfach. Daraufhin schießen sie ihn dann nieder und nehmen dann Marvin mit.
Den Koffer auch.
Genau. Dann gibt es, und den Koffer natürlich, den haben sie ja.
Ja.
Dann gibt es eine Diskussion, was das jetzt war. Samuel Jackson sagt, es war ein Wunder. Und das, so müssen wir das akzeptieren und das ist eins. Ende im Gelände. Sie setzen sich dann ins Auto und die Diskussion darüber, ob das jetzt ein Wunder war oder sonstiges, geht halt einfach weiter. John Travolta meint dann auch, er möchte Marvin doch auch ein bisschen ins Gespräch mit involvieren, dreht sich um und entweder war es ein Hubbel aus Versehen.
Es war ein Hubbel.
Ein Hubbel und leider war die Pistole halt nicht gesichert und Marvin hat dann halt keinen Kopf mehr. Das passiert. Das soll man machen.
Nein, ich habe Marvin erschossen. Warum tust du sowas?
So, der Scheiß ist halt dann einfach, wenn mal so ein Kopf plötzlich von einem abgeballert wird, dass halt der Kopf dann überall im Auto sich befindet, inklusive auf ihnen selbst.
Oh Mann, ich habe Marvin ins Gesicht geschossen. Warum tust du denn sowas? War doch nicht mit Absicht, war ein Unfall.
Sie kommen dann zu Quentin Tarantino nach Hause. Der braucht ja auch seinen Auftritt. Oh. Der hat allerdings das Problem, es ist 8:15 und seine Freundin kommt spätestens 10:00. So.
Allerdings hat die Gang einen Freiberufler, der sich im Tatortreinigungsgeschäft gut auskennt, und rufen den an, der soll kommen und ihnen helfen. Besser gesagt, rufen sie Marcellus an, dass sie Hilfe brauchen, und der schickt ihnen dann da. Der ist ihnen scheinbar auch bekannt. Es ist der Experte in diesem Gebiet. Und er leitet jetzt dann erst einmal die ganze Operation, bis 10 alle wegzuhaben, inklusive nicht aufzufallen, egal was danach passiert. Mhm. So. Sie sollen dann als erstes einmal das Auto von den ganzen Resten befreien, der Leichnam soll irgendwie in den Kofferraum in Säcke gestopft sein und sowas, alles Mögliche. Dann müssen natürlich auch sie und ihre Kleidung mit weggeschafft werden. Sie dürfen sich dann auch nackt ausziehen und dann erst einmal auf der Wiese werden sie dann abgespritzt von den zwei. Ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn die jetzt richtig aufmucken, zieht er die Pistole und fährt auch nochmal alle. Aber es passiert nicht. Es ist eigentlich nur eine. Da hätte alles passiert sein können. Wasserrohrbruch.
Ja, ja.
Also, es ist halt einfach nur ein Leichnam, den sie verschwinden lassen wollen. Es hätte der Experte für alles sein können. Hm. So. Aber der Kaffee muss exzellent sein, den er macht. Denn er kauft ja auch gute Bohnen, der gute Quentin Tarantino. sie sollen dann auch mit Decken alles auslegen. Das haben sie auch gut gemacht und alles Mögliche. Das Ziel ist es jetzt, dass sozusagen der Reiniger,
Wolf.
Der Wolf, fährt mit einem von den beiden zu einem Schrottplatz und der andere nimmt den Wagen vom Wolf und fährt hinterher, dass, falls etwas passieren sollte, dass er dann das Wort übernimmt, wenn zum Beispiel die Polizei sie anhält oder so, weil er da Ruhe ausstrahlt. Das machen wir hier alles gut. Sie landen an einem Schrottplatz, dort wird dann das Auto verschrottet, damit man nichts mehr findet von den Blutspritzen und alles Mögliche. Und auch wahrscheinlich die Leiche noch mit drin ist und alles was. Und dann stehen die beiden halt in Dulli-T-Shirts und blauer und roter Hose einfach auf dem Ding und dürfen dann ohne Auto versuchen, dorthin zu kommen, wo sie hin sollen. Und das ist dann praktisch... noch nicht ganz. Dann gehen sie erst einmal noch essen, weil es ist ja Zähne... Da hat man Hunger, Frühstück. Ja. Sie landen in einem Café. Und dort diskutieren sie auch nochmal darüber, was jetzt, ob das jetzt ein Wunder war und alles Mögliche. Und der John Travolta geht dann auch erst einmal noch aufs Klo. So. Dann merken wir ja, dass wir in einem Café sind. Zufälligerweise ist es das Café, das von Honey Bunny und Pumpkin überfallen werden soll.
Honey Bunny.
Woraufhin natürlich Honey Bunny extrem durchdreht. Samuel Jackson natürlich dann auch versucht, sich nicht seinen Koffer abnehmen zu lassen, weil das sehr gefährlich ist, wenn das passieren sollte für sie und für die anderen auch. Und deswegen bietet er dem Pumpkin $1,000? Oder seine...
Sein Inhalt halt, ja.
Genau, seine Geldbeutel an mit $1,000, glaube ich, drin. Ja. Und dafür aber möchte er, dass der Koffer da bleibt. So, der John Travolta kommt dann auch zurück, hat natürlich dann auch seine Pistole gezogen, wie auch alle. Und meint dann auch, dass es doch Quatsch ist, denen jetzt da das Geld zu geben und alles Mögliche. Aber er kommt dann auch nochmal mit seinem Hekeseke-Spruch. Und macht ihn dann auch dementsprechend Angst und sagt, hier, nimm jetzt das einfach alles und dann haut ab. So. Und dann haben wir sozusagen die Situation am Ende aufgelöst, dass wir jetzt wissen, dass die jetzt dann mit dem Koffer zum Ding gehen.
Zum Marcellus.
Zum Marcellus.
Ja.
Und wir haben die Auflösung der ersten Szene.
Richtig, ja.
Genau. Das war's.
Das war der Film, ja. Genau. So, gut, oder? So. Genau. Ja. Überragend. Also dein Lebensmittelvergleich ist die Pizza 4 Jahreszeiten.
Mhm. Okay. Gut.
Genau. Was ist dein Lieblingsmoment in diesem Film?
ihr Dialog über den Burger bis hin dann halt die, also die, also wenn ich von denen, ich weiß nicht, wie viele Sequenzen es sind, 8 verschiedene, ist es diese Burger-Diskussion im Auto.
Mhm. Also am Anfang halt.
Genau, bis auch in die Wohnung rein und hoch, ja, halt alles, ja, Mögliche. Ja.
Ja, bei mir ist es alles mit Harvey Keitel. Die komplette Szene, das Kapitel mit Harvey Keitel ist für mich...
Du meinst das mit der Reiniger?
Mit dem Reiniger.
Der Reiniger ist auch top.
Ist für mich mit Abstand das Beste. Genau, und was ist dein Lieblingszitat?
Mein Lieblingszitat ist am Anfang, und zwar von von Abomination.
Tim Roth?
Ja. Notizen. Da. Und zwar, hier. Willst du arbeiten gehen? Nicht in diesem Leben.
Ja, bei mir ist es, bitte, bitte mit Zucker oben drauf. Machen Sie das scheiß Auto sauber. Als sich dann der John Travolta drüber aufgeregt hat, ja, dass er nicht doch mal, könnt ihr bitte sagen. Ich würde nur bitte. Ja, genau. Kritik. Was gibt es für dich zu kritisieren? Gibt es etwas zu kritisieren?
Das Cover.
Okay. Und vom filmischen Inhalt?
Vom filmischen Inhalt, wegen dem Cover, die Sequenz mit der. Das war so, also das heißt nicht, dass es schlecht ist, es hat ja sehr viele Momente, mhm, aber das war so der Punkt, nicht wo mich gelangweilt hat, sondern wo ich jetzt Angst hatte, es geht jetzt den restlichen Scheißfilm nur um die. Die hat mich aber genervt.
Okay.
Dadurch, dass es dann aber gar nicht mehr um sie ging, weswegen ich ja sage, dieses Cover ist nicht Misshandlung, eine Fehlleitung, weil ich habe hier eine...
Meinst du wie im Deutsch, wenn du Themaverfehlung?
Nee, nicht Themaverfehlung, sondern... Es wird dir etwas suggeriert, dass es darum geht, aber eigentlich geht es gar nicht darum.
Okay.
Ich glaube, ich habe das Wort vorhin gesagt, aber jetzt fällt es mir nicht ein. Egal. Ich hatte einfach das Gefühl durch das Cover, es wird dann irgendwann nur noch um die gehen, sobald die auftaucht. Weil es ja dann auch mal vorher plötzlich um sie ging, mhm, wo sie ja schon erzählt haben, dass er runtergefallen ist und bla bla bla.
Okay, ja.
So.
Ja.
Aber dadurch, dass es dann eigentlich nur so kurz um sie geht, war es dann auch okay. Hätte es jetzt den restlichen Film um sie gegangen, wäre es für mich schwierig geworden. Aber es ging danach ja um ganz viele andere Sachen, die cool waren.
Okay, ja, ich habe die Szenen mit ihr oder mit Uma Thurman finde ich jetzt auch nicht so stark.
Ja, genau.
Aber sie machen trotzdem für mich das Filmerlebnis nicht kaputt.
Nee, das meine ich auch nicht. Ja. Aber es ist ausgewogen. Aber ihre Teile wären jetzt für mich von denen, wenn ich sie ranken würde, alle Bereiche, das für alle, keine Ahnung, alle 8, was, oder vielleicht sind es auch 9, ich weiß es nicht, ranken würde, wäre das wahrscheinlich eine der letzten.
Okay, genau. Gut, dann kommen wir zu unserem Bewertungspunkt. Was gibst du der Regie?
9.
Ich habe eine 10. Drehbuch?
10.
Ich habe eine 9. Schauspiel synchron?
9.
Wir haben eine 10. Kamera, Animation.
9.
Wir haben eine 10. Ausstattung, Set und Make-up.
8.
Okay, habe ich eine 9. Effekte.
8.
Habe ich auch eine 8. Musik.
Ah, stimmt, wir haben ja noch das Lieblingslied. Ja, genau. 8.
Habe ich auch eine 8. Du kommst auf 8,7, ich auf 9,1. Mhm. Kommen wir zu unserem Fazit.
Nee, wir haben noch unser Lied. Kommt noch weiter? Okay.
Darf ich den Teil machen, den ich immer mache?
Ich weiß.
Also, Fazit.
Fazit. Fazit. Ich verstehe, warum er gemocht wird. Ich bin froh, dass
Quentin Tarantino das, was er in diesem Film gemacht hat, auch in anderen Genres umgesetzt hat.
Mhm. Okay.
Und ich bin froh, dass er an Samuel Jackson festgehalten hat. Weil von allen dort ist er für mich der, der mir am meisten Freude gemacht hat. Und danach der direkt eigentlich schon fast dahinter, aber er kommt zu wenig vor, leider.
Der Wolf.
Der Wolf. Und dann vielleicht eher Bruce Willis und dann Travolta. Aber es ist schwierig, die beiden sind auch relativ ähnlich.
Mhm, okay. Ja, also der hat absolut Filmgeschichte geschrieben. Er ist für mich auch stilistisch einzigartig. Und ich liebe es halt, wenn eher die Dialoge im Vordergrund stehen als die Action. Ja, und ich finde ihn halt einfach überragend. Er ist bei mir auch auf, also ich gebe dem, hab den Film eine, ich habe den davor nur einmal inoffiziell geschaut und jetzt habe ich ihn halt wieder offiziell geschaut. Ich weiß gar nicht, 2018, 2017 vielleicht, dass ich den zum ersten Mal angeschaut habe. Und seitdem halt nicht mehr, aber ich wollte es unbedingt wieder mal nachholen, habe seitdem irgendwie... Hat sich nicht ergeben und ich habe halt immer gedacht, ja gut, wenn ich dem das nächste Mal anschaue, ist 10 von 10.
Das ist kein Film, den du jetzt sagst, den mache ich jetzt einfach an.
Nee.
Das ist ein Film, auf den musst du dich erstens einlassen.
Aber das liegt halt auch, wollen. Das liegt auch, finde ich, nur an der Szene mit im Restaurant, mit dem, im 80er-Restaurant und mit dem Drogending.
Genau. Wäre diese nicht da?
Ja.
Das ist mindestens eine halbe Stunde, vielleicht 20 Minuten. 20 Minuten. 20 Minuten. Ja. So. Wäre das nicht da, inklusive dem Cover?
Das Cover ist mir scheißegal, Mann.
Doch, das ist wichtig. Das macht die eben.
Ja, als ob du. Also, du sitzt, du liegst hier so auf dem Sofa, hast da den Bildschirm und dann hast du hier ausgedruckt, auf DIN A4 das Plakat steht, um immer nach einer halben Stunde vom Film oder nach einer Viertelstunde. Oh, das Plakat ist aber hässlich, Mensch. Und dann schaust du wieder eine Viertelstunde zu ihm. Oh, Mensch, aber das Plakat, Alter. Boah, ist das hässlich, ey. Das passt mir gar nicht, ey. Igitt.
Das also ist der wirklich? Umschlag, es ist der Teller, es ist die Anrichtart des Ganzen.
Du siehst es eine Sekunde, bevor du auf Play drückst.
Aber diese Sekunde hat mich jetzt 10 Jahre davon abgehalten, auf Play zu drücken.
Mhm, okay. Genau, also 9 von 10 habe ich ihm gegeben und er ist auf Platz 29 meiner Filme.
Mhm.
Muss ich sagen, es sind noch ein paar, er rutscht vielleicht noch höher, weil ich festgestellt habe, zum Beispiel die ganzen Marvel-Filme, die ich eigentlich immer dann, wie zum Beispiel Endgame, hat jetzt auch nur noch eine 8 von 10 bekommen. Das heißt, der fällt eh aus dem Ranking dann raus. Ein Infinity War, wenn ich das ihm wahrscheinlich das nächste Mal anschaue, fällt auch aus dem Ranking raus.
Du wächst mit der Liste.
Ich wachse. Ich werde groß. Ja, genau. Ja, und dann rutscht er vielleicht noch ein bisschen höher, aber...
Merkt euer Horizont
sich. Zum Beispiel, erleichtert. Ich gehe immer so, wenn ich eine 9 von 10 habe oder eine 10 von 10, gehe ich immer die Liste von unten durch. Und wenn ich mir denke, okay, der ist besser als der und der.
Irgendwo muss er dann reinrutschen.
Und dann habe ich halt hier Prisoners auf 28. Und wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt morgen auf dem Sofa sitze, welchen Film würde ich lieber angucken? Welchen Film finde ich besser? Dann ist es ganz klar Prisoners. Ganz klar. Genau. Kennst du Prisoners? Doch, den kennst du, weil wir den schon mal
gemacht haben. Darf ich den Cover sehen?
Prisoners ist der mit Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal, wo das Kind von Hugh Jackman entführt wird. Und dann ja. Jake Gyllenhaal.
Der ist gut. Und dann am Ende ist...
man hört nur das Piepsen.
Und am Ende ist er noch im Keller.
Der ist unter dem Auto, ja.
Ja, genau. Und ja. Ja, der ist gut.
Hier.
Ja.
Genau. Überragend. Da spielt auch Dings mit. Paul Dano.
Hm?
der von Quentin Tarantino als der schlechteste Schauspieler ganz Hollywoods betitelt wurde. genau. Ja, kommen wir zum Abschluss unserer Folge, wie immer, zu unseren guten Freunden von Amazon.
Mhm.
Ich habe drei Bewertungen rausgesucht.
Mhm.
Ich öffne es. Genau, M. Paukert schreibt, ein paar Morde, mehr oder weniger. 12. Juni 2016. Die zu Beginn des Films gelieferte Definition von Pulp mögen die Fans des Regisseurs als Bestätigung die übrigen Betrachter als Omen nehmen. Was folgt, ist eine Serie von Szenen, die zunächst noch eine Verbindung aufweisen, später dann nicht mehr.
Was? Am Anfang doch eher nicht und dann zum Ende hin. Weil am Ende löst sich doch auf, dass sie diese Verbindung haben.
Ja, weiß ich nicht, was hier der Paul Gott.
Der hat Probleme.
Dann nicht mehr. Aber die Story. By the way, worum geht's eigentlich? Ist ohnehin nicht so wichtig. Alle Szenen gemeinsam ist Mord als berufliche oder beiläufige Tätigkeit etwas, das en passant mal mehr, mal weniger passiert. Niemand scheint darauf zu achten. Es ist so normal, dass es nicht mehr der Rede wert ist. Und doch geht es in diesem Film um nichts anderes. Das heißt nicht um Sex, nicht um Geld, nicht um Macht oder allenfalls ganz am Rande. Bruce Willis als Boxer im Clinch mit einem Gangsterboss, der Gangsterboss wiederum in Dauersorge um die Treue seiner Frau, Travolta als sein Auftragskiller, der versehentlich ein bisschen zu viel ermordet und Samuel Jackson als bibelzitierender Auftragskiller, der einem Kleinkriminellen, der ihm eben noch die Pistole an die Nase hielt, mit strengem Blick sein Verslein aussagt, um ihm dann $1,500 in die Hand zu drücken. Quasi als Entschädigung, dass er ihm seinen Plan vereitelt hat. Jetzt zitiert er Jackie Brown. In Jackie Brown, den wir als nächstes hören, gab es eine pfiffige Story, ein spannendes Ensemble von Schauspielern, kernige Dialoge und klar gezeichnete Rollen. Hier kommt von all dem nichts. Stattdessen ein Mischmasch ohne Sinn und Ziel, ohne Unterhaltungswert. Es wird so viel Blut vergossen, dass man nur noch abschalten will. Einmal ansehen ist mehr als genug und dann die DVD wegwerfen. Und ich kenne niemanden, der eine solch widerwärtige Gewaltorgie unterhaltsam nennen würde oder daran irgendetwas Positives erkennen könnte.
Und deswegen ist dieser Film eine 4 Jahreszeiten.
Einzige?
Weil du isst nicht alles miteinander, sondern getrennt.
Boah. Einzige wirkliche Ausnahme, die etwa 3-minütige Tanzszene von Travolta und Uma Thurman.
Das findet er toll.
Finde ich auch mit am besten von den ganzen Dings.
Ja, aber es ist so cringe.
Ach, das ist ja. Okay, dann Emo 1971 schreibt. 3 von 5 Sterne, mehr erwartet. Es sollte einer der besten 100 Filme sein. Kult und muss man gesehen haben. Mit diesen Erwartungen schaute ich mir den Film über Amazon Prime an. Und bin umso enttäuschter von dem Film. Gab es da überhaupt eine ordentliche Handlung? Es waren, glaube ich, 3 unterschiedliche Episoden zusammengeschustert. Der Film war teilweise lustig, hochkarätige Stars waren vertreten, aber der Brüller war es nicht. Ich habe ihn gesehen, aber es reizt mich nicht, ihn wiederholt anzuschauen. 2017 hat er geschrieben. Und dann zum Schluss 5 von 5 Sterne, Ninja Crush, 31. August 2019 schreibt,
top.
Dieser Streifen ist ein Meilenstein der Filmgeschichte. Wer Pulp Fiction nicht mag, versteht ihn nicht. Die ständig wechselnden Episoden, die genialen Dialoge, welche jeden echten Tarantino-Streifen unverkennbar als solchen entlarven. Und die absolute Coolness dieses Films zeigen, wie viel Schweiß und Blut Quentin Tarantino in Filme wie diesen als Regisseur und Drehbuchautor steckt. Nicht zu Unrecht räumte er hierfür auch den Oscar für das beste Drehbuch ab, da der Film aus mehreren Episoden, die erst am Ende einen Sinn ergeben, besteht. Hat man überhaupt keine Möglichkeit, sich im Vorfeld ein Ende auszumalen. Bis zur letzten Sekunde ist alles möglich. Was beim typischen Tarantino-Film eigentlich immer der Fall ist. Was den Film nicht nur interessanter macht, sondern den Zuschauer bis zum Schluss neugierig macht und ihn an den Bildschirm fesselt. Ganz nebenbei war die Besetzung ein absoluter Volltreffer. John Travolta in der Rolle seines Lebens. Samuel L. Jackson, der für seine Darstellung des Jules Winfield für einen Oscar nominiert wurde. Bruce Willis ist in absoluter Höchstform und klassischer Die-Hard-Manie. Und viele weitere geniale schauspielerische Leistungen, wie zum Beispiel von Tim Roth, Harvey Keitel und Uma Thurman. Um es kurz zu machen, dieser Film ist an Genialität nicht zu übertreffen, ein echter Tarantino eben. Genau. Gut. Dann war's das.
Ja.
Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.
Yes.
Schreibt uns auch, ob ihr 3 als Gegenteil von 300 findet.
Auf jeden Fall.
Folgt uns auf Instagram, bewertet uns.
Wir sind auch auf Threads, wir sind auch auf Blue Sky, wir sind auch auf Was ist Blue Sky?
Ach, keine Ahnung. Ich habe eine App gefunden, über die ich kostengünstig alles draufwerfen kann. Und er hat Blue Sky, Threads, Instagram und noch drei andere. Wie heißt das denn?
Twitter.
X. TikTok?
Okay, TikTok.
Nee, auf X hatte ich keinen Bock. Das geht auch, aber nee, das ist mir zu dumm.
Mhm.
Und noch irgendwas anderes.
Okay. Genau. Ja, dann nächste Woche geht's weiter
YouTube.
Mit Shaggy Brown. Habe ich noch nicht gesehen. Bin ich gespannt mal drauf. Genau. Und dann hören wir uns, wenn es wieder heißt
Super Streaming Brothers.
Ciao.
Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, sowie auf YouTube. Folgt uns gerne auf Instagram oder Threads. Aktiviert die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen. Empfehlt uns gerne weiter.
Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Und alles Restliche findet ihr in den Shownotes.
Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt frisch und gesund. Ciao, eure Super Streaming Brothers.